herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir haben heute wieder eine weitere Episode rund um Oldschool-Rollenspiele. Und wir wollen uns heute mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, nämlich dem Zufall. Und in Rollenspielen ist ja der Zufall vor allen Dingen wichtig bei jedem Würfelwurf. Ich habe ein schönes Buch, ich glaube, du hattest mir das mal empfohlen. Das ist so eine Essaysammlung zum Thema Würfel. The Bones heißt das.
Oh, stimmt, ja. Oh Gott, ja, das habe ich nie zu Ende gelesen, das Buch.
Aber ich auch nicht komplett, aber einige Essays sind ganz interessant. Und es gibt eben auch ein Essay rund um das Thema Zufall und Zufälligkeit. Da wird eben beschrieben, dass der Zufall in Spielen immer so einen schalen Beigeschmack hat. Gerade im Thema Brettspiele. Wenn man mit Zufall gewinnt, einfach mal Glück beim Würfeln, dann ist es immer so ein etwas schaler Sieg, weil man hat ja nicht durch Können gewonnen, sondern eben durch Glück hat man gewonnen. Und das wird natürlich nie gerne gesehen.
Der hängt jetzt natürlich vom Spiel ab. Eins meiner Lieblingsspiele ist Las Vegas. Und da machst du nichts, außer sechsseitige Würfel würfeln und die verteilen. Das ist Glück rauf und runter. Macht Riesenspaß. Und trotzdem gewinnen manche Leute häufiger als andere. Backgammon ist, finde ich, auch so ein Spiel. Das ist so ganz viel Glück, was man gerade würfelt. Trotzdem gibt es Leute, die häufiger gewinnen als andere Leute.
Na gut, aber Rollenspiele sind ja keine Brettspiele. Aber trotzdem ist ja der Zufall in Rollenspielen auch nicht unterzubewerten. Im Gegenteil, Zufall findet in verschiedensten Phasen des Rollenspiels statt. Und wir haben es einfach mal unterteilt in eine zufällige Charaktererschaffung, die ja gerade bei Oldschool-Rollenspielen sehr wichtig ist. Dann natürlich noch der Zufall im Spiel, also wie die eigentlichen Mechaniken so funktionieren. Und ganz zum Schluss noch ein kleines Lieblingsthema von uns beiden, wahrscheinlich zufällige Begegnungen rund um Zufallstabellen. Aber bevor wir uns mit zufälligen Begegnungen beschäftigen, wollen wir erstmal gucken, wie die Charaktere erschaffen werden. Grundsätzlich bestehen ja unsere Charaktere aus 6 Attributen. Kennen wir alle: Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit, Charisma. Aber es gibt natürlich zahllose Methoden, wie du diese Attribute auswürfeln kannst. Und da gibt's ja ganze Artikelreihen rund um, wie würfel ich am besten meine Attribute aus. Wie habt ihr das denn immer gemacht?
Wir haben, ich glaube, nur der allererste Charakter, den wir jemals gemacht haben, wurde so erschaffen, wie es im Buch stand. Nämlich 3W6 in Reihenfolge. Würfeln und gucken, was war. Das war aber, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt, haben wir das jemals durchgezogen? Wahrscheinlich nicht. Sobald dann der Charakter zu schlecht wirkte, zu viel Mali hatte, waren die Leute knörrig und haben gesagt, das ist doch Quatsch, lassen wir es bleiben. Sehr schnell kam dann die Idee auf, das war bestimmt in AD&D beschrieben, ich weiß gar nicht mehr wo, dass man 4W6 nimmt und den niedrigsten weglässt. Da kriegt man halt sehr überdurchschnittliche Figuren bei raus. Und ich glaube, das hat sich ja auch mehr oder weniger zur Standardmethode entwickelt, ne? Ich glaube, wie waren das bei D&D 3? Ich habe das ja nie gespielt.
Da gab es natürlich auch noch die ganz klassischen Methoden, aber wir als, ja, das war eben die Zeit des Balancings, ne? Jeder sollte natürlich auch hier gleiche Chancen haben und sowas. Chancengleichheit ist immer sehr wichtig bei so Sachen. Da gab es natürlich die 32-Punkte-Methode oder eben noch weniger Methoden, noch weniger Punkte, wo du dann eben anhand eines Punktekontos deine Attributwerte gesteigert hast. Da ging das dann sehr fair zu.
Okay, also gar nicht mehr zufällig.
Nee, da wurde gar nicht mehr gewürfelt. Haben wir nie gemacht.
Ja, dann hatten wir, glaube ich, auch, wir hatten auch eine Phase, glaube ich, da haben wir diese 4W6-Methode genommen, aber trotzdem durfte sich jeder 2-3 Charaktere auswürfeln und den besten nehmen.
Was ist denn so toll daran, die Sachen auszuwürfeln? Also ich finde das ja mittlerweile, finde ich das auch unheimlich spannend, aber wir haben ja auch in unserer letzten Runde Greyhack, hatten wir auch die Auswürfelei gehabt und es ist natürlich auch schon sehr niederschmetternd, also der Zufall kann auch erbarmungslos sein in gewisser Art und Weise.
Ja, wobei bei unserem Greyhack die Auswirkungen von einem schlechten Attribut ja auch viel größer sind. Also das ist eine ganz grundlegende Spielstilfrage, meiner Meinung nach. Wenn ich Barbie-Spiel spiele, und zwar im positivsten Sinne des Wortes, für diejenigen, die das gar nicht kennen, die Idee von dem Barbie-Spiel ist, dass der Bau der Figur ein wichtiger Teil des Spiels ist. Also die Mädchen, die sich zum Spielen treffen, die staffieren ihre Barbie zu Hause aus, geben der eine Handtasche und eine besondere Frisur und eine besondere Schminke und ein besonderes Kleid und so, und dann treffen sie sich zum Spielen und spielen dann mit der Barbie, so wie sie sie zu Hause gemacht haben, und was die Barbie dabei natürlich nicht darf, ist kaputt gehen.
Es ist sehr schwierig, das in einem positiven Licht zu sehen. Leider sind viele von diesen Theoriebegriffen immer so ein bisschen abwertend, aber gut.
Es ist nicht abwertend gemeint, sondern das ist einfach ein besonderer Spielstil. Leute, die gerne an ihren Figuren herumbasteln, Leute, die gerne da so ein bisschen an Spielwerten rumschrauben und sich überlegen, Mensch, wenn ich jetzt hier den Vorteil nehme, dann kann ich das und das darstellen und so. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Ich habe lange, lange überlegt, wie man das positiver ausdrücken kann. Mir ist einfach nichts eingefallen und deswegen bleibe ich jetzt bei dem Begriff, weil der passt. Jedenfalls, dieser Spielstil und eine zufällige Charaktererschaffung beißt sich. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich eine besondere Figur im Kopf habe und mir die zurechtbasteln will und so, dann kann ich nicht zufällig würfeln. Wo Zufall funktioniert, ist, wenn ich einer bin, der einfach gerne mit dem spielt, was ihm vorgelegt wird. Und ich bin mehr so der Spielleiter-Typ. Das heißt, ich bin es gewöhnt, mir Figuren zu machen und hänge auch nicht an denen. Und insofern macht mir das sehr viel Spaß. Ich würfel einfach aus, gucke, was passiert. Und wenn meine Figur eine Vollnulpe ist, dann spiele ich halt erstmal eine Vollnulpe. Und ich gucke mal, ob sich das im Spiel negativ aufs Spiel auswirkt. Häufig tut's das gar nicht, solange ich wenigstens ab und zu was zu tun habe. Weil es geht ja im Spiel viel mehr um Aufmerksamkeit als darum, dass meine Figur gut ist. Das heißt, wenn ich immer irgendwas machen kann und regelmäßig meine Aufmerksamkeitsfuhre kriege, dann macht das Spaß. Und wenn ich aber im Kampf überhaupt nichts machen kann und also auch nicht im Hintergrund irgendwie und ignoriert werde, dann macht es mir keinen Spaß.
Jetzt hat sich ja auch, das ist auch sehr wichtig zu wissen, jetzt haben sich ja auch die Regeln verändert im Laufe der Zeit. Gerade am Anfang, du hattest ja gerade gesagt, bei unserer Greyhack-Runde war es ja eben so, dass ein niedriger Attributswert auch viel schrecklicher ist als eben in einem anderen Spiel, weil sich auch die Methoden verändern, wofür diese Attribute gebraucht werden oder wofür auch Modifikatoren sind. Machen wir erstmal die Modifikatoren, weil das, sagen wir mal, allgemein bekannt ist. Die haben sich ja schon im Laufe der Zeit verändert.
Genau. Ganz am Anfang, was glaube ich in Deutschland nie angekommen ist, also die Zeit vor der roten Box, da gab es, wenn ich mich nicht irre, maximal +1 oder -1. Je nach Attribut. Das heißt, wenn man irgendeinen Wert hatte zwischen, ich glaube, 7 und 15 oder so, dann war das einfach, hatte das keinerlei Auswirkungen aufs Spiel. Sondern erst, wenn man sehr stark drüber oder sehr stark unter dem Durchschnitt war, hat man mal ein +1 und mal ein -1 gekriegt. Da war ein +1 aber auch noch eine ganz große Sache in diesem Spielstil. Das heißt, ein Schwert, was +1 auf den Angriff war, war so das ultimativ tolle Ding, weil da hatte man halt seinen +1 Wert. Und das wurde dann ja schon ein bisschen anders in der roten Box, wo es bis +3 hochging. Und da hat man schon ziemlich einen Unterschied gemerkt. Ein Kämpfer mit Stärke 3, der auf seine Angriffswürfe und auf seinen Schaden immer +3 gekriegt hat, das war schon ein Riesenunterschied zu einem Kämpfer, der irgendwie nur eine 8 in Stärke hatte und immer -1 hatte. Oder selbst die Nullkämpfer waren da schon sehr stark unterschiedlich. Dadurch, dass sich das nie geändert hat während der Karriere, kann man sich da schon drüber ärgern, wenn man mit einem am Tisch sitzt, der einfach viel, viel, viel cooler ist als man selber, nur weil er am Anfang Glück hatte. Und das hat sich ja noch mehr weiterentwickelt bei D&D 3. Da ist ja, glaube ich, geht's ja, glaube ich, bis +4 hoch?
Ja, das geht noch weiter. Also je nachdem, du kannst es ja noch steigern und so, da gibt's noch Methoden. Die Kette geht einfach so weiter. Immer +1 für 2 Attributspunkte waren es, meine ich.
Über 10, ne? Das heißt, genau. Mit 18 hatte man +4.
Genau.
Wenn du es irgendwie auf 20 geschafft hast durch irgendwelche Rassenboni oder sowas, dann hast du.
Und du kannst ja auch dann nochmal alle 4 Stufen, kannst ja auch nochmal steigern, so ein Attribut um +1. Das war dann einfach möglich, ja.
Und wie bei Greyhack, da machst du ja Proben auf die Attribute.
Das ist genau, das ist eine ganz andere Methode. Das ist auch wichtig. Das gibt's auch in anderen Oldschool-Spielen. Also bei Beyond the Wall macht man das ja auch. Dann würfelt man eben unter das Attribut. Bei Greyhack war es eben genauso oder auch bei Whitehack. Das Problem ist natürlich, da ist natürlich ein Attributswert von 7 sehr schlecht im Vergleich zu einem von 12.
Da haben wir aber, glaube ich, auch relativ schnell uns von der normalen Würfelmethode verabschiedet. Auch da finde ich das Würfeln durchaus spannend, aber da würde ich dann halt immer zusehen, dass man so ein bisschen durchschnittliche Werte kriegt. Weil ich finde, einen Kämpfer mit Stärke 18, was ja bei Whitehack oder Greyhack heißt das ja offiziell gar nicht, ne? Das Spiel, von dem wir die ganze Zeit reden, nennt sich Macchiato-Monster.
Oh, das stimmt, ja. Es ist nur eine Mischung aus Blackhack und Whitehack, das ist ja richtig.
Also bei Blackhack, das ist vielleicht das Bekanntere, da würfelt man ja zum Beispiel halt auch die Angriffe auf Stärke. Nahkampfangriffe werden auf Stärke gewürfelt. Das heißt, ich treffe, wenn ich meinen Stärkewert oder weniger würfle. Und mit anderen Worten, wenn ich einen Stärkewert von 18 habe, treffe ich in 90% der Fälle. Verteidigungswürfe gibt's ja nicht. Wenn ich einen Stärkewert von nur 10 habe, treffe ich nur in der Hälfte der Fälle. Das macht schon einen Riesenunterschied aus. Das ist eine ganz andere Methode nochmal. Und da würde ich jederzeit dafür sorgen, dass ich so ein bisschen in den Mittelbereich komme, weil ganz niedrig und ganz hoch ist für den Spieler einfach nervig. Also ganz hoch ist für den Spielleiter nervig. der Spieler fühlt sich die ganze Zeit toll, aber man hat als Spielleiter irgendwie immer das Gefühl, dass man die Leute unterfordert, weil die schaffen ja mal alles. Und wenn ich ganz niedrig bin, dann ist es als Spieler total nervig, weil du nie was schaffst. Das kann mal kurzlustig sein, aber nicht auf Dauer.
Jetzt gibt's natürlich auch noch andere Spiele, die jenseits der Attribute alles Mögliche zufällig bestimmen. Also Beyond the Wall ist natürlich ein so ein Fall, wo eben auch deine ganze Laufbahn zufällig bestimmt wird und welche Attribute steigen und welche Fertigkeiten man hat und mit welchen Waffen man umgehen kann und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Dungeon Crawl Classics, da wird auch im Grunde alles ausgewürfelt und da fängt es ja sozusagen auch so an, dass du eben noch nicht mal ein Level hast, also du startest ja auf Stufe 0 und bist dann zufällig irgendwas. Was wird denn da alles zufällig bestimmt?
Bei Dungeon Crawl Classics fängst du an mit 3 bis 4 nullte Stufe Figuren, wo alles zufällig bestimmt wird. Du hast, die Attribute werden zufällig bestimmt, dein Beruf, deine Ausrüstung, also die Ausrüstung ist immer nur ein Ding, oder ich glaube, sind zwei Dinge, ne? Ist, glaube ich, eine Waffe und noch irgendwas Besonderes, weil das sind ja alles irgendwelche Vollhonks, die... Ja,
wie ein Huhn zum Beispiel.
Genau.
Oder was hast eine Planke in der Hand und ein Fischernetz, wenn du Glück hast oder so. Und dann geht's in das Gewölbe oder Labyrinth rein, um rauszufinden, was da für Schätze zu finden sind. Um das Ganze jetzt auch nicht zu technisch aufzuziehen, es gibt eben... Jenseits der reinen Attribute kannst du eben auch komplett auswürfeln, was du bist. Also du weißt nicht, welche Klasse das ist. Und da hast du ja noch nicht mal eine Klasse, was für eine Rasse du hast, also was für ein Volk, ob du ein Zwerg bist, ein Halbling oder ein Elf oder sowas. Das wird alles komplett zufällig bestimmt. Und das ist natürlich schon eine andere Herangehensweise, wie du schon am Anfang sagtest. Wenn du unbedingt den Magier spielen willst, ist so eine Herangehensweise natürlich etwas schwieriger. Da muss man sich schon drauf einlassen auf sowas.
Denke ich auch. Wobei bei Dungeon Crawl Classics ist es dann ja wieder so, dadurch, dass du 4 Figuren hast, die du rumführst und einer davon ist besonders gut geeignet für einen Magier, dann sorgt man halt dafür, dass der überlebt. Dass der jetzt mal als letztes in den Raum geht und nicht in die Nahkämpfe geht und so und die anderen dann als Kanonenfutter enden. Da hat man die Möglichkeit, diesen Einfluss zu nehmen. Das ist ja das Coole an Dungeon Crawl Classics, dass man eben so als Truppe von Leuten, die alle nichts können, loszieht und dann einfach die überleben lässt oder versucht, die überleben zu lassen, die man gerne weiterspielen möchte. Und dann am Ende des ersten Abenteuers kommt man ja in die erste Stufe und kann dann eventuell auch eine Charakterklasse aussuchen.
Was natürlich auch noch so ein wichtiger Part ist innerhalb der Charakterschaffung, ist die Anzahl der Trefferpunkte, die man so hat. Und jede Klasse hat natürlich unterschiedliche Trefferwürfel. Und da geht's eben darum, wie sowas gemacht wird. Ich weiß noch, in unseren Runden war das immer der kritische Moment, wenn der Stufenaufstieg kam und man gewürfelt hat und der Magier dann doch mehr Trefferpunkte hatte als der Barbar, da wurde auch sehr schnell gehausregelt. Das ist übrigens das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Das sind alles Möglichkeiten, die man hier hat für seine Spielrunde. Man muss sie aber nicht einsetzen. Schließlich muss es ja der eigenen Runde viel Spaß machen. Und insofern sollte man dann auch gucken, welche Methode für einen am interessantesten ist und welche am meisten Spielspaß bringt. Nichtsdestotrotz, die Trefferwürfel auszuwürfeln, das kann schon zu sehr spannenden Situationen führen.
Wenn die Grundattribute nicht so viel Boni Mali machen und man dann da irgendwie im Durchschnitt gelandet ist und dann würfelst du das dritte Mal hintereinander eine 1 oder eine 2 bei deinen Trefferpunkten und rennst dann mit, keine Ahnung, als Kämpfer mit 6 Trefferpunkten in der dritten Stufe rum, das kann dann schon ein bisschen nerven. Frage ist halt, wie man das Haus regelt, weil ein Problem bei den klassischen D&D-Sachen war ja, dass es ab Stufe 9, 10 dann schon die Leute schon wieder zu mächtig wurden. Und dann ist es natürlich, wenn man dann Haus regelt, man kriegt immer Maximalpunkte oder man kriegt immer Durchschnitt plus 1 oder irgendwie sowas, dass sich alle wohlfühlen in den niedrigen Stufen, dann kann es halt in den oberen Stufen nerven. Ist nicht ganz einfach, da einen Mittelweg zu finden, zumindest bei den ganz alten D&D-Sachen.
Bei verschiedenen anderen Spielen, ich glaube, es war Hero's Journey, das ist auch von Brave Halfling Publishing, da geht's, glaube ich, so weit, dass die Trefferpunkte sozusagen nur bis Stufe 5 ausgewürfelt werden und dann gibt's nur noch plus 1 auf die Trefferpunkte. Das war's dann.
Auch eine gute Möglichkeit. Wobei Hero's Journey ist, glaube ich, Barrel Rider Games oder so.
Oh, stimmt. Brave hast du recht. Glaub ich
nicht. Ja, man kann gar nicht würfeln, Durchschnitt nehmen. Was wir sofort eingeführt haben, war in der ersten Stufe maximale Trefferpunkte. Dass es da eben nicht passiert, dass man seinen Kämpfer mit einem Trefferpunkt hat. Und dann, was ich persönlich auch noch eine ganz nette Methode finde, ist, dass man immer alle Würfel neu würfelt. Das ist jetzt relativ neu aus der OSR-Szene gekommen. Dass man würfelt seine Trefferpunkte aus. In der ersten Stufe hat dann meinetwegen der Kämpfer macht das mit 1W8 und dann hat er seine 3 Trefferpunkte. Dann kommt er in die zweite Stufe und dann würfelt er wieder alle, nämlich 2W8. Und wenn er mit den 2W8 3 oder weniger würfelt oder beziehungsweise weniger als 3 würfelt, dann bleibt es bei den 3. Aber wenn er mit den 2W8 höher würfelt, dann geht's höher. Und in der dritten Stufe nimmt er dann 3W8.
Das ist eine gute Methode. Das fand ich tatsächlich sehr interessant.
Die fand ich auch sehr schön, weil wenn man dann zwischendrin einmal Glück hatte, hat das eine sehr positive Auswirkung für alles Kommende. Aber wenn man einmal Pech hatte, ist das eben nicht so schlimm, sondern dann sitzt man halt nur eine Stufe auf den Trefferpunkten fest. Und wenn man dann noch hausregelt, die erste Stufe ist maximal -1 oder sowas, dann hat man es ja eh schon.
Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, im eigentlichen Spiel sind Würfelwürfe natürlich auch zahlreich, also von irgendwelchen Proben auf Attribute oder Fertigkeiten, je nachdem, was man spielt, oder auch der klassische Angriffswurf, der Rettungswurf und so weiter. Da gibt es natürlich zahllose Sachen. Aber es kommt immer wieder die alte Diskussion auf. Ich habe es auch neulich in der Facebook-Pen-and-Paper-Rollenspiel-Runde hier Gruppe gesehen, ob man jetzt schummelt als Spielleiter oder nicht bei den Würfelwürfen und so weiter. Ich finde den interessantesten Ansatz oder meiner Meinung nach auch den sinnvollsten Ansatz hat da das Lamentations of the Flame Princess Spielleiterbuch. Da heißt es nämlich, dass man grundsätzlich als Spielleiter natürlich hier alle Entscheidungsgewalt hat bei Sachen. Aber wenn die Würfel ins Spiel kommen, dann werden sie auch gewürfelt und je nachdem, wie die Würfel fallen, ist dann eben auch die Situation so aufgelöst. Wenn man diese Version nutzt, muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, wann würfel ich eigentlich? Und wenn man die Frage beantwortet hat, dann gibt's auch dieses Problem nicht mehr mit dem Schummeln oder Nicht-Schummeln, meiner Meinung nach.
Ich glaube auch, das ist die ehrlichste und beste Variante. Also diese ganzen Diskussionen, die ja immer wieder auftauchen. Darf der Spielleiter hinterm Sichtschutz würfeln und dann schummeln, wenn ihm das Ergebnis nicht passt? Haben wir, glaube ich, alle irgendwann in einer Phase unseres Spielleiter-Daseins gemacht? Möchte ich wetten, oder fast alle?
Jede Spielrunde ist anders. Ich würde nie jemandem vorschreiben wollen, wie der das Spiel zu spielen hat oder so. Das ist völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Was ich interessant finde, ist, sich diesem Problem einmal aus einer anderen Perspektive zu nähern. Das finde ich so spannend daran. Weil es hat ja einen Grund, warum man eben die Würfel schummelt. Weil offensichtlich der Zufall etwas Negatives angesehen wird.
Ich glaube, dass das Problem dabei ist, dass wir beim Rollenspiel zwei Sorten von Unterhaltung mischen, die eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen. Nämlich wir haben einmal das Spiel, wo wir die Zufallselemente drin brauchen, weil es ist ja nun mal kein Schach, sondern wir würfeln halt. Und wir haben zum anderen die Story oder die Dramatik einer Geschichte, die sich aber einfach nicht zufälligen Gegebenheiten beugen kann. Wenn wir eine dramatische Situation mit einem Würfelwurf auflösen, kann die Situation enttäuschend enden. Und ich glaube, da kommt der Drang her, hinterm Sichtschutz zu schummeln, weil man das eben genau nicht möchte. Das ist durchaus legitim. Man muss halt nur mit der Spielgruppe irgendwie zusehen, dass man es hinkriegt, weil die Spielgruppe kriegt es irgendwann mit. Und wenn die wissen, dass der Spielleiter schummelt, dann müssen sie ihm schon sehr vertrauen, dass sie sagen, dass sie wissen, wann er schummelt oder dass sie wissen, dass er nur zu ihren Gunsten schummelt oder sowas. Sonst kann es da sehr schnell zu Missstimmung am Spieltisch kommen, sag ich mal. Ich glaube, das ist das Hauptproblem bei der Schummelgeschichte. Soll ja jeder machen, was er will, wie du schon sagst. Aber wenn es da ein kleines bisschen unterschiedliche Meinungen am Spieltisch gibt zwischen Spieler und Spielleiter, was fast automatisch der Fall ist, glaube ich, dann kann es halt sehr leicht zu Problemen kommen.
Die Herausforderung ist ja, dass sobald Würfel ins Spiel kommen, der Ausgang nicht abzusehen ist. Er ist mit Wahrscheinlichkeiten grob abzusehen. Ich bekomme einen Bonus auf meinen Wurf. Ich darf irgendwie mit einem Vorteil würfeln oder solche Sachen. Gibt es ja alle möglichen Varianten. Ich kann Schicksalspunkte einsetzen, um nochmal zu würfeln oder solche Sachen. Gibt es auch. Aber letztendlich, wenn der Würfel reinkommt, weiß ich nicht, was passieren wird. Und das kann eben unglaublich spannend sein. Das kann aber auch unglaublich enttäuschend sein. Das ist aber ein Kernbereich dieses Spiels, würde ich sagen.
Ich glaube, wo alle sehr emotional involviert sind, sind im Showdown oder im Höhepunkt des Abenteuers kurz vor Ende. Der große Endgegner oder was auch immer. Das ist so das, wo alle so ein bisschen entgegenfiebern. Selbst die, die nicht so viel Wert drauf legen, die wissen instinktiv, jetzt kommen wir zum Ende des Abenteuers, jetzt geht's nochmal heiß her. Und wenn dann der Bösewicht einfach Glück hat beim Würfeln und da Leute niedermäht, ist das genauso enttäuschend, wie wenn die Spieler sehr viel Glück haben und den einfach nebenbei mit erledigen und ihnen dadurch der Höhepunkt genommen wird. Und ich glaube, da wird auch am meisten geschummelt von den Spielleitern. Weil das möchte man halt nicht unbedingt.
Wenn man sich das eben so anschaut, würde ich sagen, natürlich könnte jetzt auch einfach der Spieler, der mit einem glücklichen Wurf den Dämon tötet, der klassische Warhammer 1 oder Warhammer Second Edition Charakter kann das, weil die Würfel ja explodieren, dann kann das natürlich auch eine unglaublich tolle Situation sein, wo man sich irgendwie noch 10 Jahre später darüber unterhält, weil ich habe mit einem einzigen Wurf habe ich das Ding besiegt und der Spielleiter sitzt dann da und sagt, ja gut, ist habe ich jetzt anders geplant, aber ich bin so fair und lass den diesen Erfolg, das ist toll. Es kann eben auch in die andere Richtung gehen, wo eben ein glücklicher Wurf sofort den Kleriker umhaut und das war's. Dann ist der Kampf kaum noch zu gewinnen oder sowas, weil der Dämon nicht mehr vertrieben werden kann oder so.
Wir hatten das, beziehungsweise ich habe mir das nur erzählen lassen, in meiner alten Dungeon Slayers Runde, da ist ein Spieler gestorben, nur weil er eine Tür aufgemacht hat. Es war, er hatte keine Chance, er hat die Tür aufgemacht, dahinter waren Zombies, glaube ich, weiß es nicht genau. Er ist dann halt von 3 Zombies angegriffen worden, eins davon hat eine 1 gewürfelt und dann, wenn man mit den slayenden Würfeln spielt, dann explodiert das ja auch. Da wurde dann, glaube ich, noch eine 1 gewürfelt und dann noch was, er hat den Schaden gekriegt, die Figur war tot. Danach war für ihn Dungeon Slayers auf einmal ein böses System, weil das halt sowas zulässt und das ist Mist. Und er hängt an seiner Figur, er mag sowas nicht, das kann ich auch wieder verstehen. Und in so einer Situation dann vielleicht doch mal, wenn man weiß, die Spieler sind enttäuscht, einfach gar nicht mal unbedingt Würfel zu drehen. Man kann ja auch offen würfeln und kann sagen, hier komm her, das war so ein Pech, du überlebst jetzt hier mit 0. Die Möglichkeit besteht ja eigentlich immer. Ich persönlich fände es relativ enttäuschend als Spieler. Ich habe das auch schon anders erlebt, dass meine Figur gerettet wurde vom Spielleiter in einer Situation, wo ich einfach ganz großes Pech beim Würfeln hatte. Und ich fand das enttäuschend. Ich hätte es besser gefunden, wenn die da einfach stirbt, die Figur.
Es geht ein bisschen auch um Risiko und anschließende Belohnung. Das ist dieses Risk-Reward-System. Also ich kann ein großes Risiko eingehen, indem ich immer tiefer in den Dungeon gehe, ohne vorher zu übernachten und meine Vorräte aufzufüllen. Aber ich kann dafür auch eine richtig tolle Belohnung kriegen, wenn ich weitergehe. Insofern ist das Teil des Spiels. Das kann man nicht so verallgemeinern. Ich weiß, in meiner Runde kommt das auch nicht so gut an, wenn man so spielt. Ich als Spieler da finde das interessant. Ich würde es auch gerne, also als Spieler, die paar Dungeon Core Classics Runden, die ich gehabt habe, oder die Greyhack Runden, die wir hatten, ich finde das unheimlich spannend. Das bringt mir nochmal was ganz Neues ins Rollenspiel rein, was ich sonst vorher nicht hatte.
Ich glaube, Erfolg und Misserfolg steht so ein bisschen damit, wie macht der Spielleiter den Spielern bewusst, was ein hohes Risiko ist und was ein niedriges Risiko ist. Dann wird auf einmal das Würfeln zu einem Erlebnis, wo alle was Positives draus ziehen. Ja, also Jeff Ryans auf seinem Blog, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Heißt der einfach nur Jeff Ryans Blog?
Ich glaube, es ist Jeffs Game Blog.
Oder Jeffs Game Blog heißt der, genau. Mhm. Der hat also irgendwann mal so ein Mega-Dungeon entworfen, wo in der Mitte eine riesengroße Wendeltreppe durch die verschiedenen Ebenen durchgeht. Und er hat also festgestellt, dass dieses Auf und Ab auf dieser Wendeltreppe, dass die zum zentralen Ort des gesamten Dungeons wurde, weil die Leute einen Riesenspaß hatten, einfach mal 2, 3 Ebenen weiter nach unten zu gucken, wo die Spieler wissen, dass es saugefährlich für sie sein wird, sich kurz umzugucken, schnell wieder wegzulaufen und sich weiter oben umzugucken und dann vielleicht nochmal ein paar Erfahrungspunkte in den einfachen Leveln zu sammeln und zu gucken, was sie da erleben, nur um dann nochmal so einen kleinen Abstecher nach unten zu machen. Und das funktioniert, weil die genau wussten, was da auf sie zukommt und wo das Risiko ist. Sie wussten, wenn sie nach unten gehen, haben sie eine große Chance zu sterben, aber finden vielleicht auch größere Schätze. Und wenn sie weiter oben sind, ist das Risiko geringer. Und ich glaube, so ist es mit jedem Würfelwurf.
Worauf ich nochmal gern zurückkommen möchte, ist dieses, wann entscheide ich, wann ich würfel oder nicht. Es gibt ja das klassische Problem mit der Tür, die in den Dungeon führt und man muss das Schloss knacken. Man schafft es nicht, dann ist das Abenteuer beendet für den heutigen Abend, weil niemand diese Tür öffnen kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man einfach nicht würfeln sollte. Ähnlich kritisch sind Detektivgeschichten, wo das Auffinden von Hinweisen mithilfe von Würfel auf Suchen oder dergleichen gefunden werden können. Und auch da ist es natürlich nicht sehr gut, wenn man den kritischen Hinweis zur Überführung des Täters braucht, aber den Wurf einfach nicht schafft. Das sollte man vermeiden als Spielleiter. Also ist das wichtig in diesem Moment, dass die Spieler unter Zeitdruck vielleicht diesen Hinweis finden müssen oder sowas? Oder unter Zeitdruck die Tür öffnen? Gibt es eine Konsequenz, die interessant ist, wenn der Wurf misslingt? Wenn es keine Konsequenz gibt, die interessant ist, wenn es einfach nur länger dauert, dann muss ich es auch nicht auswürfeln lassen.
Was so ein bisschen Schwierigkeiten manchen Leuten macht oder beziehungsweise warum so viel gewürfelt wird, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass Spieler einfach gerne würfeln. Wenn alle gelangweilt in ihrem Joghurt rumrühren oder dauernd zur Chipstüte rumgreifen oder anfangen mit ihrem Handy zu spielen, kriegt man die Leute immer damit, dass man sagt, würfel mal. dann haben sie was zu tun, dann sind sie wieder dabei, man hat den Zufall drin. Und man kann auch durchaus im Gegensatz dazu sagen, ich lasse einfach häufiger würfeln und überlege mir die Auswirkungen dann nach und nach. Also ich glaube, diese Spielstopper zu erkennen, diejenigen, die mit einem Würfelwurf das Spiel zu einem Halt bringen und der Spielleiter muss dann ganz doll strampeln, bis er da diese Situation wieder aufgelöst hat. Also der Hinweis im Detektivabenteuer oder die verschlossene Tür ist ja so ein ganz klassisches. Wenn man die erkennt und sich eine Methode überlegt, auch für die Spieler durchsichtige Methode überlegt, wie man die umgeht, hat man sein Spiel schon mal ganz wesentlich verbessert. Und man kann auch einfach häufiger würfeln lassen und man sagt den Spielern einfach, vorher hier die Auswirkungen sind immer die und die. Also du kriegst die Tür auf jeden Fall auf. Aber einmal dauert es länger und ihr verbraucht ein bisschen was von euren Rationen oder so. Oder du stößt dir die Schulter dabei, weil du sie aufbrechen willst und kriegst Schaden dabei. Aufkriegt er sie sowieso. Man kann auch viel machen, indem man den Spielern vorher die Konsequenzen einfach sagt von dem Würfelwurf. Oder man einigt sich mit der Gruppe drauf oder die Spieler haben da keine Lust drauf. Das kann ja auch sein, dass man sich da selber Sachen überlegt und sagt, ja gut, jetzt hast du die Probe zwar nicht geschafft, aber ihr kriegt die Tür natürlich trotzdem auf. Dafür kommt ein Monster von der anderen Seite. Oder ich würfel zweimal auf der Zufallstabelle.
Oder dein Dietrich-Werkzeug geht kaputt oder sowas. Oder du verlierst irgendwie andere Ausrüstung oder sowas. Das sind alles so gute Methoden. Du hattest ja gerade schon die Zufallstabellen ins Spiel gebracht. Da kommen wir dann auch zum letzten Teil des Ganzen. Ich bin früher kein großer Freund gewesen von Zufallstabellen. Ich fand sie eher sinnlos. Ich kannte sie vor allen Dingen aus der alten Kreaturenbox von DSA und aus merkwürdigen, uralten D&D-Abenteuern, die ich dann aber auch nie geleitet habe. Ich bin aber sehr großer Freund geworden dieser Zufallstabellen, weil es gibt sehr gute Zufallstabellen. Und da wäre natürlich jetzt meine erste Frage, was zeichnet denn so eine gute Zufallstabelle überhaupt aus?
Das hängt, glaube ich, sehr stark von der Situation ab. Also prinzipiell erstmal Kreativität. So, dass es schon beim Lesen ein bisschen Spaß macht. Also, was hatten wir vorhin im Vorgespräch rausgesucht? Eine Zufallstabelle, die heißt ein Bär, zwei Bären, drei Bären oder fünf Bären.
Ja.
Ist lang.
Das ist die klassische DSA-Kreaturenbox-Zufallstabelle gewesen. Ne? Du läufst durch den Wald und was triffst du im Wald? Wölfe, ein Wildschwein, ein Bär. Okay, selbst daraus kannst du noch Informationen ziehen. Du weißt dann, okay, da gibt es also, weiß nicht, eine 50%ige Chance, dass da Wildschweine sind. Heißt also, okay, die haben wohl eine offensichtlich hohe Wildschweinpopulation und dann wird sich das Dorf vielleicht in der Nähe von Wildschweinen ernähren. Um einfach mal so zu spinnen mit diesen Tabellen. Auch aus sehr schlechten Tabellen kannst du noch irgendwie was rausziehen. Aber sie sind nicht sonderlich spannend, das muss ich auch sagen. Was ist denn eine spannende Tabelle dann?
Das hatten wir vorhin noch bei Zach Smith wieder mal nachgelesen, hier Playing D&D with Pornstars. Der hat sich nämlich einen langen Artikel über gute und schlechte Zufallstabellen ausgelassen. Und wir waren uns beide einig, dass sein Eingangskommentar der schlauste war von allem. Nämlich er sagt, jede Tabelle kann gut sein, wenn die Spieler wissen, wann und warum drauf gewürfelt wird, wenn die Spieler grob eine Idee haben, was da drauf gewürfelt wird und wenn ihnen das in irgendeiner Form Angst macht oder das Spannung verursacht. Wenn wir uns den klassischen Oldschool-Dungeon angucken, wo die Zufallstabelle der zufälligen Begegnung hauptsächlich auch dazu da ist, um die Spieler in Bewegung zu halten, weil sie genau wissen, alle 20 Minuten wird einmal drauf gewürfelt und das heißt ungefähr einmal pro Stunde im Schnitt kommt ein zufälliges Monster. Dann wissen sie, wenn sie sich zu lange bei jedem Mist aufhalten, kommen ganz viele Monster, die keine Schätze bringen und das ist eine Gefahr. Dann können die selber abschätzen, was ihre eigene Handlung von Einfluss hat auf die Zufallstabelle und wie häufig gewürfelt wird. Und wenn sie dann wissen, dass ganz am Ende dieser Zufallstabelle der Drache steht, der ab und zu mal angeblich durch den Dungeon streifen soll und das saugefährlich ist, dann haben sie jedes Mal Angst, was wird denn jetzt da drauf gewürfelt?
Was mich zum Beispiel sehr interessiert hatte, war, das haben wir dann auch exzessiv bei Cthulhu dann später eingesetzt, also in dem Garstig-Buch zum Beispiel, haben wir ganz viele Tabellen gemacht. Tabellen, wo du wirklich Szenarien hast, die dann auch eine Entscheidung von dir abverlangen. Das ist also auch viel interessanter, als eben du triffst einen Wolf oder drei Goblins oder sowas. Es ist viel cooler zu sagen, du triffst einen verwundeten Wolf oder drei Goblins, die gerade auf der Flucht sind vor irgendwas und irgendwas schreien auf goblinisch. Sowas ist viel interessanter, als eben du triffst sie einfach nur. Finde ich jedenfalls.
Finde ich auch, absolut. Ich glaube, das ist etwas, was von den Spielleitern erwartet wird, dass die das selber machen. Dass sie die Begegnung mit den drei Wölfen interessant machen. Entweder das als Ressourcenverbrauch zu machen, ihr würfelt jetzt einfach kurz, gibt ein bisschen Schaden, Sache erledigt. Oder dass sie sagen, Mensch, wenn da Wölfe sind und die kommen auf euch zugerast und greifen euch an, dann könnt ihr vielleicht rausfinden, vor was die geflohen sind oder warum die so aggressiv sind. Und dann hat man nämlich schon eine Geschichte.
Es gibt ja zahllose Abneigungen gegen Zufallstabellen, weil Zufallstabellen machen dir ja den Plot kaputt. Man hat sich ja was überlegt und dann kommt auch so eine Zufallstabelle. Nee, ich suche mir lieber mal aus, was ich daraus nehme. Da ist auch grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Ist völlig in Ordnung zu sagen, nee, das passt mir gerade überhaupt nicht in den Kram. Mir fällt auch gerade nichts ein, wie ich den Ogre jetzt da reinbringen soll oder sowas. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber, und das ist der springende Punkt bei diesen Tabellen, das ist auch vielleicht das, was dieses ganze Hobby so interessant macht, warum auch immer noch Leute in dieses Hobby reinkommen. Man weiß nicht, wenn man sich an den Tisch setzt, was genau passieren wird. Du hast immer noch diese Spannung dabei. Es ist manchmal ziemlich cool, auf einer Tabelle zu würfeln, wenn die Charaktere in der Wildnis unterwegs sind. Und dann treffen die eben den fahrenden Händler, der aber in Wahrheit ein Vampir ist. Man denkt, oh, das passt irgendwie überhaupt nicht in das Konzept meiner Kampagne, die in der Wüste spielt oder sowas. Aber das kann unglaublich neue Ideen reinbringen in das Spiel. Und darum finde ich Zufallstabellen auch so interessant.
Denke ich auch. Wobei ich bei mir sagen muss, mein Spielstil passt zu Zufallstabellen weniger, weil ich sehr viel am Spieltisch danach entscheide, wie gerade die Stimmung ist und wie gerade die Geschichte läuft und so. Ich habe also schon zu häufig erlebt, dass ich an einer bestimmten Stelle eine Entscheidung gegen das getroffen habe, was gerade so als Vibe am Spieltisch war, sag ich mal. Ja, wenn jetzt alle den großen Showdown erwarten, der ist aber noch gar nicht da. Und ich sorge dann dafür, dass sie eben noch warten müssen bis zum großen Showdown. Mit sowas habe ich schon das ein oder andere Abenteuer ruiniert, weil die Erwartung war, ja, jetzt geht's los. Und dann waren alle enttäuscht, als nichts passiert ist und sie noch strampeln mussten, bis endlich das Ende kommt. Und da ich sowas schon ein paar Mal erlebt habe, versuche ich immer sehr, sehr mit wachem Auge mir die Gruppe anzugucken, was die gerade erwartet. Und wenn die einen Zufallstabellenwurf erwartet, dann kann man da gern drauf würfeln. Also wie gesagt, mein Spielziel ist das. Oder ich suche mir halt was raus oder ich lasse es einfach ganz weg, weil wenn ich den Eindruck habe, die Leute wollen die Reise nicht ausspielen, sondern wollen einfach nur ankommen, dann mache ich da nicht 5 Zufallsbegegnungswürfe auf einer Tabelle zwischendrin, weil die Leute das nicht wollen.
Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Pacing ist sehr wichtig. Aber das ist natürlich jetzt sehr allgemeines Spielleiter-Tipps-Sachen. Aber du hattest doch eine interessante Geschichte von John Ross zum Thema Zufallstabellen.
Ich bin gar nicht ganz sicher, ob das wirklich John Ross war, aber irgendjemand hat sich mal über Zufallstabellen geäußert und meinte, es wäre ganz wichtig, dass die einen Teil der Welt beschreiben. Also ob das jetzt Ross war, das kann auch ebenso gut wieder Zack Smith gewesen sein, sondern dass man eben sich so eine Zufallstabelle anguckt und die sagt was über den Wald aus. Weil wenn wir da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, intelligente Riesenspinnen zu treffen, dann ist das eben eher der Spinnenwald aus dem Hobbit, als wenn man nur Elchen, Wölfen und Bären begegnen kann. Dann ist das ein normaler
Völlig Wald, richtig. Wo ab und zu mal geht. Das sagt, hatte ich ja gerade auch schon gesagt mit diesen Wildschweinen oder so. Ne, wenn es ein Dorf gibt, das neben dem Wald lebt, in dem zu 60% jedes Mal, wenn man da reingeht, eine Spinne irgendwie auftaucht, wie machen die das? Haben die irgendwie einen Pakt mit den Spinnen oder sowas? Also ich meine, die leben ja direkt neben dem Wald. Das gibt tatsächlich, sind Zufallstabellen auch sehr kondensierte Hintergrundinformationen dann zu einem Gebiet oder zu einer Situation oder auch zu Bewohnern von einer Stadt oder sowas.
Ich glaube, das macht auch ganz viel vom Erfolg einer Zufallstabelle aus. Wie gesagt, wie wir vorhin schon erwähnt haben, es ist die Aufgabe des Spielleiters, das dann in das Spiel rein zu interpretieren. Aber wenn der Spielleiter dann so eine Zufallstabelle als Ideengeber nimmt und sich jedes Mal überlegt, warum passiert das denn jetzt hier gerade und was könnten dann da die Hintergründe sein, dann kann das ein tollwütiger Wolf sein. Dann wäre noch die Frage, warum ist er tollwütig oder nicht? Man kann das dann auch weglassen. Oder es ist halt das Wolfsrudel, was vor der Ogerfamilie flieht, die, was auch immer, gerade die Wolfshöhle besetzt haben. Und dann ist die Frage, wo kommen die Oger her und warum ziehen die dahin und warum bleiben sie nicht in ihren Bergen?
Fraglos erfordert es ein bisschen Mut und Lust zur Improvisation, auch auf so einer Zufallstabelle zu würfeln. Gerade wenn die eben mehr bietet als eine rasche Begegnung innerhalb eines Labyrinthes oder innerhalb eines Dungeons oder sowas. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Aber das kann wirklich ein ganzes Spiel auch in eine ganz andere Richtung bringen. Das ist wirklich faszinierend, weil man dann auch als Spielleiter selbst überrascht wird und man auch selber eine andere Form von Spaß zu diesem Spiel entwickelt. Wirklich sehr wichtig. Ich habe die jahrelang ignoriert, diese Zufallstabellen, weil man eben ein gebranntes Kind ist durch sehr schlechte Zufallstabellen. Aber es gibt eben sehr interessante Sachen mittlerweile und da lohnt sich wirklich ein Blick.
Das ist, wenn man sich mal überlegt, wie man mit den Dingern umgeht, kann man seinen eigenen Spielstil ganz wunderbar hinterfragen, kann andere Sachen ausprobieren. Ich find's auch sehr spannend, auch wenn ich selber noch nie einen wirklich echten Zufallswurf auf einer Tabelle positiv in ein Spiel eingebracht habe. Nicht als Spielleiter. Das ist so ein, ich bin aber auch nicht so der Improvisationsspielleiter. Ich habe da lieber einen Plan. Und ich behaupte einfach mal, dass ich den Plan dann relativ gut umsetze. Wenn ich da sehr viel improvisieren muss, geht dann doch leichter mal was schief.
Ich meine, wir hatten in unserer letzten, es ist kein Oldschool, aber es ist, ne, zumindest hat es Anleihen an Oldschool, das war ja D&D 5. Da hatte ich für die Begegnung dann auch tatsächlich entsprechende Zufallstabellen immer selber noch vorher gebastelt vor dem eigentlichen Spielabend. Das geht eigentlich ganz schnell, vor allem man kann auch aus diesem gewaltigen Fundus schöpfen, der im Internet existiert. Und das ist schon ganz cool. Vor allen Dingen hatte ich mir da immer als Ziel gesetzt, eben auch nicht viel Zeit für die Vorbereitung zu nehmen. Also ich wollte eben auch gucken, dass ich innerhalb von 30 Minuten den Spielabend sozusagen stemmen kann, mit der ganzen Vorarbeit natürlich, die man vorher gemacht hat, ne? Also sich grob überlegt, okay, das sind die Fraktionen, die ich hier habe und so weiter, aber eben dann vor dem Spielamt, okay, die reisen das nächste Mal in den Grat der Welt, in den Vergessenen Reichen, in den Norden, was ist denn im Grat der Welt? Dann habe ich irgendwie zwei Bücher für die Vergessenen Reiche durchgeguckt, okay, das sind hier so Zufallsbegegnungen, die sind relativ langweilig, ich guck mal, ob ich interessante Zufallsbegegnungen im Internet finde, was irgendwie Gebirgsbegegnungen anbelangt oder eben, ich denke mir selber noch irgendwie zwei, drei Sachen aus. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist sehr spannend gewesen und war dann eben auch abwechslungsreich für mich. Und alle Sachen, die man nicht eingesetzt hat, kann man immer noch mal einsetzen irgendwann. Das ist interessant. Vor allen Dingen, wenn man noch mal drauf würfelt, kann man überlegen, okay, die haben beim ersten Mal einen Riesen getroffen, der so und so hieß. Hat der sich verändert, wenn die den noch mal treffen? Haben die den getötet vielleicht? Was bedeutet das für die Familie des Riesen oder solche Geschichten? Daraus entspinnen sich auch so kleine Nebengeschichten.
Ich glaube auch, es ist kondensiertes Abenteuer, ne? So eine Zufallstabelle. Und ich glaube auch, wenn man die selber entwickelt, hat man sich ja vorher schon Gedanken drüber gemacht. Wenn ich eine Tabelle ungeprüft aus dem Abenteuer übernehme, dann fällt es mir wahrscheinlich relativ schwer zu sagen, 1W6 Goblins, da was Spannendes draus zu machen. Während wenn ich mir die vorher genauer angeguckt habe und mir Gründe überlege, warum die Viecher da sein können, oder wenn ich die gar selber entwickelt habe, habe ich viel bessere Möglichkeiten, die gewinnbringend im Spiel dann auch umzusetzen. Ja, das ist dann, sag ich, okay, 1W6 Goblins würfel ich erstmal die Reaktion von denen aus und wenn die angreifen, ist es einfach nur so ein bisschen Aufwärmkampf und wenn die nicht angreifen, dann hat man was zu diskutieren und kann vielleicht das verkaufen und erfährt was über die Goblin-Population in diesem Wald. Und wenn ich Riesenratten auswürfle, dann sage ich halt, alles klar, das geht nur um Ressourcen, dann werden halt kurz gewürfelt und angegriffen und dann ist die Sache erledigt.
Insofern sieht man, der Zufall hat unterschiedliche Herangehensweisen und als Spielleiter kann man den auch unterschiedlich einsetzen. Also ich glaube, dass viele Leute so ein bisschen der Mut fehlt, um das einzusetzen, weil man möchte gerne auch so im Voraus planen, was so passiert. Das kann ich auch verstehen. Das bringt Sicherheit am Spieltisch. Gerade auch, wenn man als Spielleiter noch nicht so lange dabei ist, ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Man kann ja auch vorher einfach mal in aller Ruhe einfach mal auf so ein paar Tabellen würfeln oder eben auch bei der Charaktererschaffung einfach mal ausprobieren mit den Leuten, um zu gucken, wie das funktioniert. Und vielleicht macht es einigen Spaß, vielleicht macht es anderen nicht so viel Spaß, aber es hat einen Grund, warum es da ist und es ist nicht verkehrt. Und das Wichtigste ist, wie du schon sagtest, in der Mitte im Spiel sozusagen dann tatsächlich zu sehen, wo sind diese Spielstopper, die mit einem Würfelwurf eben das ganze Spiel zu einem Halt bringen. Da muss man als Spieler so ein bisschen das Auge drauf haben und dann weiß man auch, wann würfel ich und wann würfel ich nicht. Das ist aber auch kein Problem. Man lernt im Laufe der Zeit, wie sowas funktioniert. Trotzdem ist ein Kernbereich des Oldschool-Rollenspiels, würde ich sagen, der Zufall.
Ja, nicht nur des Oldschool-Rollenspiels. Das ist der Kernbereich allen Rollenspiels. Also selbst bei diesen reinen Erzähldingern wie, keine Ahnung, Fiasko hast du ja Würfel. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Und ich glaube, wenn man sich als Spielleiter die Spielstopper mal bewusst macht und im Spiel darauf achtet, wo die sind, verbessert man selber den Umgang mit den Würfeln und dem Zufall ganz gewaltig. Einfach nur, indem man für sich eine Entscheidung trifft, wie will ich was, wann, wo machen. Und wenn das durchsichtiger ist für die Spieler, wie der Spielleiter das macht, und wenn er selber besser weiß, wie er es tut, kann es gewinnbringende Einsätze und kann sehr positiv die Spannung am Spieltisch beeinflussen und eben gegebenenfalls Enttäuschung minimieren.
Ja, ausgezeichnet. Vielen Dank für die Hilfe, Andreas. Ich bin mir sicher, irgendjemand in den Kommentaren wird jetzt schreiben, ja, aber es gibt ja noch Ember Diceless, da werden gar keine Würfel eingesetzt. Das ist ein Thema, da müssen wir uns irgendwann mal mit beschäftigen. Das habe ich leider noch nie gespielt. Aber da kommen wir dann irgendwann zu und hat auch nicht so viel mit Oskur-Rollenspiel zu tun, auch wenn es alt ist.
Stimmt. Ja, das ist ja wieder ganz, man kann auch ganz ohne Zufall spielen. Aber dann ist es Zufall, wie der Spielleiter an dem Tag gerade drauf ist. Insofern.
Wir sollten da gar nicht weiter einsteigen. Das ist ein ganz anderes Thema. Alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das Intro hat den Titel Royal Entrance und stammt von dem Album Songs from an Unmade World Part 2. Wer sich das ganze Album anhören möchte, kann einfach auf den unterstehenden Link klicken. Das ganze Album ist unter Creative Commons Lizenz erschienen und der Künstler heißt Visager oder Visager. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!